Freuen zum Live-Werde-Podcast. Ja, in Zeiten von Corona darf die Musik dann auch mal etwas dramatischer ausfallen. Das Thema allerdings ist nicht dramatisch. Wir wollen auch in der Corona-Krise an den üblichen Themen festhalten und uns dieses Mal wieder über das Thema nachhaltige Geldanlage / grüne Aktien unterhalten. Als Podcast-Gast habe ich mir wieder Sven Jösting eingeladen. Sven Jösting ist Börsenexperte seit Jahrzehnten und großer Fan der Brennstoffzelle. Mit ihm bin ich die Situation an den Weltbörsen, an der deutschen Börse und insbesondere eben den Kursständen grüner Aktien durchgegangen. Sven hat da so seine Favoriten, angefangen von Ballard Power über PowerCell und andere Wasserstoffaktien. Also ein absolut spannender Podcast für all diejenigen, die eben grün und nachhaltig Geld anlegen wollen. Wir sind auf die wirtschaftliche Situation insgesamt eingegangen. Sven beleuchtet so ein bisschen die Situation an den Börsen und versucht auch externe Faktoren mit einzubeziehen. Ich habe versucht, relativ kritisch zu bleiben, denn Sven ist, was die grünen Aktien anbelangt, sehr, sehr positiv gestimmt, sodass ich ihm ein bisschen auf den Zahn fühlen wollte, was mir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch gelungen ist. Wir werden in der nächsten Woche dann eben wirklich ein Follow-up zu diesem Thema machen, sodass jeder, der eben nachhaltig Geld anlegen will, durch diesen Podcast mal eine Expertenmeinung bekommen kann. Und ich denke mal, hierzu einfach einen guten Podcast bekommt, mit dem er auf dem Laufenden bleibt, was eben die Börse anbelangt und insbesondere eben die grünen Aktien und insbesondere eben das Thema Wasserstoff. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem Börsenexperten Sven Jösting.
Sven, heute in der Krisenstimmung von Corona wollten wir uns jetzt mal wieder zum Thema oder dem Thema Aktien widmen und gerne auch auf die grünen und nachhaltigen Aktien eingehen. In den letzten Tagen gab es ja Kursanbrüche an fast allen Börsen weltweit aufgrund der Corona-Pandemie. Wie bewertest du denn momentan die aktuelle Situation an den Börsen?
Naja, ein Crash ist natürlich erstmal ein extremer Fall und vieles ist irrational, was da kommt. Natürlich auch verbunden mit Übertreibungen in unterschiedlicher Form. Gleichermaßen, jetzt kommen ja viele Programme in den Markt, die verschiedenen Staaten, USA zum Beispiel, eine amerikanische Trillion, also eine Billiarde, die jetzt ins System gepumpt wird, also für Menschen, die betroffen sind, beziehungsweise für Amerikaner, die einen Scheck erhalten oder steuerliche Erleichterungen, das gleiche in England, das gleiche bei uns hier. Also ist natürlich alles irrational. Aber ich habe jetzt zwei Crash eigentlich mitgemacht und man kann eigentlich nur sagen, auch das geht vorbei. Klingt jetzt natürlich sehr salopp formuliert, vielleicht ein bisschen zynisch sogar, aber ich denke, in ein paar Monaten wird es anders aussehen, besser aussehen an den Börsen, was wiederum nicht heißt, dass natürlich manche Firmen aus dieser Situation nicht rauskommen und vielleicht sogar Konkurs anmelden. Also da gibt es natürlich viele Nachwehen oder sehr negative Entwicklungen, die man gar nicht absehen kann, was da jetzt passiert.
Siehst du denn irgendwelche Parallelen von dem Crash zu anderen Crashs? Und würdest du vielleicht sogar so weit gehen, dass der Crash jetzt doch stärker ist als 2008?
Ja, der Crash ist insofern stärker, weil natürlich die Bewertungen auch wesentlich höher waren vorher. Also wir haben jetzt natürlich, was die Bewertung der Unternehmen angeht und deren Aktien, ist natürlich dieser Rückgang eigentlich viel höher als 2008. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, es gab auch manche Übertreibung. Da komme ich nachher noch drauf, aber wenn ich Tesla sehe mit 170 Milliarden Bewertung, das war auch krank. Also wenn man jetzt mal so einen Titel rauspickt zum Beispiel. Mhm.
Jetzt mal noch ganz allgemein gehalten, was sind jetzt so Aktien, die man heute noch kaufen kann? Also gerade eben für den kleineren Anleger sollte man sich, wahrscheinlich würde es jetzt nicht sagen, man soll sich komplett aus dem Aktienmarkt zurückziehen, aber was wären jetzt in der Krise so typische Aktien, die man noch kaufen kann?
Also ganz klar vorab, Aktien sind die einzigen Vehikel oder das einzige Anlagemedium, was überhaupt mittel- bis langfristig Sinn macht. Die Staaten, ist egal, ob jetzt die USA gemeint sind oder Italien, sind heillos verschuldet. Und das geht ja jetzt noch sogar extremer durch die ganzen Programme, die jetzt aufgelegt werden. Das heißt, die Aktie hat Substanz oder stellt einen Substanzwert dar. Also von daher ist die Kategorie auf jeden Fall die richtige, wenn man anlegen will. Man sollte allerdings, Stichwort auch Costolani, nicht auf Kredit kaufen oder wenn in einem kleinen Rahmen ein Wertpapierkredit, weil das natürlich oft in so einer Krisenphase nach hinten losgehen kann, dass auf einmal etwas liquidiert werden muss auf tiefstem Niveau. Das ist natürlich alles andere als sinnvoll und natürlich kontraproduktiv. Es gibt natürlich auch die Börsenregel Buy on Bad News, also schlechte Nachrichten, einen schlechten Nachrichtenhintergrund gerade als Grundlage zu nehmen, einzusteigen. Auch da wieder Costolani, also kaufen, wenn die Kanonen donnern. Klingt natürlich jetzt alles recht salopp, war aber im Nachhinein immer der richtige Schritt. Also Panik bringt es da gar nicht. Gibt einige Titel, und da bin ich jetzt bei den grünen Investments, also den Aktien aus dem Bereich der Brennstoffzelle, die wir jetzt ja im letzten Podcast intensiv besprochen haben. Da gibt es sehr, sehr viele News, die also zum Teil wesentlich besser sind als erwartet, aber sie in Aktienkursen aufgrund dieses Crash-Szenarios nicht widerspiegeln. Ich fange mal am besten an mit meiner Nummer 1 Empfehlung. Das ist ganz klar Ballard Power, der Weltmarktführer für die Brennstoffzelle. Da gibt es eine Menge guter News. Die haben im letzten Quartal 10 Millionen mehr Umsatz gemacht als erwartet. Sie machen gerade ein ATM-Programm, Add to Market. Das heißt, sie geben Aktien aus, nicht zu jedem Kurs, aber wo etwa 75 Millionen Dollar reinkommen sollen. Das ist insofern interessant, weil die Firma noch fast 150 Millionen Dollar in der Bank hat, keine Schulden. Also die Frage, was wollen Sie mit den 75 Millionen? Und ich kann mir vorstellen, für Kapazitätsaufbau und Ausbau, aber auch durchaus vielleicht eine Akquisition, die damit verbunden ist. Bei Ballard gibt es noch ganz viele interessante News. Das heißt, der Vorstandsvorsitzende, Randy McEwen, und ich möchte da erwähnen, die Transkripte, das sind die schriftlichen Niederlegungen von Bilanzpressekonferenzen, die lese ich immer sehr intensiv, auch mehrfach. Und ich kann ihn nur zitieren, Randy McEwen sagt, also wir haben ein remarkable Momentum in der Brennstoffzellenentwicklung und was noch viel stärker formuliert ist, we are entering the hydrogen decade. Das Jahrzehnt der Brennstoffzelle entsteht da gerade. Und jetzt ist Ballard wiederum auch in Bezug auf Corona interessant, weil sie ja eine Produktionsstätte in China haben, zusammen mit Weichai. Das heißt, werden die sogenannten LCS-Stacks produziert ab Mitte des Jahres. Also wir haben jetzt März, also in 2-3 Monaten geht's los. Und in China flacht ja jetzt dieser Virus von seinen Auswirkungen massiv ab. Da, wo es entstanden ist, geht es jetzt wieder in die andere Richtung, was natürlich für eine Firma wie Ballard ausgesprochen positiv ist. Ballard möchte ich noch ein bisschen ergänzen, weil die Aktie ist ja von 3,4 letztes Jahr dann auf 14 Dollar gestiegen. Da habe ich in meinem Depot auch ein paar verkauft, weil das ging mir zu schnell. Aber jetzt ist sie bei 7 bis 8 Dollar und das ist schon wieder ein super Einstieg, wenn man jetzt mal auf 1, 2, 3 Jahre Sicht das Ganze sieht. Ich möchte da Randy McEwen in Kurzform zitieren, weil er hat 6 Punkte aufgelistet, die für die Brennstoffzelle sprechen, also für den richtigen Durchbruch in allen Varianten. Das ist einmal, dass 66 Länder gesagt haben, sie wollen bis 2050 CO2-frei sein. 18 Länder davon, die repräsentieren 70% des weltweiten Bruttosozialprodukts, also 70% ist ja eine enorme Höhe, haben Roadmaps für Wasserstoff auf den Weg gebracht. Und diverse Energieminister haben die 10+10+10 Strategie benannt. Das heißt, 10 Millionen Brennstoffzellenfahrzeuge in 10 Jahren auf die Straße zu bringen und parallel 10.000 Wasserstofftankstellen entstehen zu lassen. Das ist ja schon mal also eine Aussage, die enorm ist, was da jetzt so passiert. Ich muss allerdings dazu sagen, dass natürlich der niedrige Ölpreis, der künstlich gedrückt wurde durch die Überproduktion der Saudis, natürlich ein bisschen wie ein Handicap wirkt, weil oftmals Wasserstoff auch als Energieträger mit Öl und anderen Energieträgern natürlich verglichen wird, was eigentlich nicht passt, aber psychologisch ist das halt der Fall. Das zweite ist, dass Großunternehmen massive Investitionen in den ganzen Brennstoffzellenbereich durchführen. Das ist natürlich ganz klar Firmen wie Bosch, Cummins, Michelin, Hyundai, Toyota, selbst Daimler Trucks, also alle sind massiv dabei, hier zu investieren. Und das drückt sich in der Hydrogen Council Initiative aus. Da gibt es 81 Mitglieder, also große Firmen, Ballard gehört auch dazu. Die repräsentieren mal ebenso bummelige 18 Millionen Umsatz und haben 6 Millionen Beschäftigte. Der dritte Punkt, weil ich denke, es ist sehr wichtig, auch für die Zuhörer, es beginnen die Massenmärkte in der Brennstoffzelle, weil jetzt Skalierungseffekte da sind, die das Preisniveau dramatisch gedrückt haben. Das betrifft LKWs, Busse, Züge und Schiffe. Und hier geht es um die Cost-of-Ownership-Situation. Das heißt, was kostet jetzt ein Brennstoffzellenfahrzeug? Also übertragen auf den Preis für den Wasserstoff, für die ganze Struktur, die Stacks etc. pp. Und da, auch das wieder McEwen sagt, dass in 7 bis 10 Jahren die Cost of Ownership Situation bei der Brennstoffzelle, auch in Hybridfahrzeugen, also in Mischformen, denen der Verbrenner und Batterie überlegen sein wird. Und das kann natürlich, je mehr Druck entsteht, Leidensdruck, also vielleicht, wenn der Ölpreis wieder massiv steigt oder andere Dinge da kommen, Stichwort Klimawandel, dass dann das sogar eher noch passieren kann. Aber auf jeden Fall, der Weg ist das Ziel. Und das sind schon mal enorme Perspektiven im positiven Sinne. Dazu kommen noch, dass das Ganze sogar ohne steuerliche Förderung der Fall sein soll, was ja bei der Batterie nicht der Fall ist. Naja, und eben halt auch, dass die Infrastruktur in der Zeit auch dann bestehen wird. Also das ist ja ein Henne-Ei-Problem gewesen, ja, dass es zu wenig Wasserstofftankstellen gibt. Aber das Problem löst sich, glaube ich, gerade in den nächsten Jahren von selber. Das vierte ist viele neue Märkte und Einsatzfelder. Also beispielsweise Gabelstapler, da ist Ballard über Plug Power auch schon richtig ganz weit vorne. Aber Weischer ist ja Großaktionär und denen gehören 45% von Kion und ist der zweitgrößte Gabelstaplerhersteller der Welt. Also da wird Ballard sicherlich auch zum Zuge kommen. Im Augenblick 18.000 Brennstoffzellenfahrzeuge und 400 Wasserstofftankstellen. 200 Wasserstofftankstellen kommen dieses Jahr dazu. Das ist so in der Welt der Fall. 6.300 Bus und Lkw mit Wasserstoff in China. Und da wiederum spannend, dass davon mehr als die Hälfte mit Stacks von Ballard laufen. Also das ist schon mal nicht ohne. Dann natürlich Punkt 5, erhebliche Kostenreduktion der Produktion der Stacks. Also diese LCS-Stacks kommen ja jetzt Mitte des Jahres raus. Und die sind allein schon wieder 35% besser und günstiger und leistungsfähiger und kompakter als die Vorgängergeneration. Mhm. Und der letzte Punkt, sechstens, es besteht ein allgemeines, klares, allgemeines Umwelt- und Klimabewusstsein, Stichwort Future for Friday oder Friday for Future, sorry. Und da sind Politiker genauso jetzt auf einmal auf dem Plan wie eben Investoren. Und dadurch werden natürlich riesige Beträge auf einmal in diese Richtung gelenkt. Also wie wir es ja auch gesehen haben bei der Solarenergie und bei der Windenergie. Und das geht jetzt in Richtung allem, mit allen Themen, die die Brennstoffzelle betreffen. Und natürlich grünen, blauen, aber auch grauen Wasserstoff, also in allen seinen Facetten. Die Aktie von Ballard ging im Jahr 2001 bis 2003 von 5 auf 130. Und ich muss gestehen, jetzt sind wir bei 7, 8 Dollar. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da auch in 2-3 Jahren 30, 40, 50 Dollar sehen in der Aktie. Nein. Das wäre jetzt meine ganz klare Empfehlung. Auf der heutigen Niveau ist das für mich ein Stil, ein Bargain. Es kann natürlich runtergehen, wenn die allgemeine Börsentendenz weiter runtergeht. Da ist niemand vorgefeit. Aber wenn man die Firmen sieht, wie fundamental sie aufgestellt sind, gutes Management, Auftragsbücher, Aussichten, Märkte, Partner etc. pp., dann muss ich gestehen, ja, ist das absolute Schlüsselinvestment.
Das sind jetzt natürlich alles Daten, die sicherlich so richtig sind und auch, glaube ich, ganz gute Indikatoren für die Aktie, dass sie sich, sagen wir mal, mittel- bis langfristig gut entwickeln kann. Aber was ist, wenn jetzt wirklich ein Börsencrash passiert? Also was ist, wenn wirklich die Börsen geschlossen werden? Würdest du raten, jetzt noch in diesen Tagen in so eine Aktie einzusteigen? Und
wie bewertest du? Gerade, weil auch wenn die Börse mal geschlossen wird, was ja ein Extremfall ist und zur Beruhigung dienen soll. Ja, aber Börsen werden ja nicht auf Ewigkeit geschlossen, vielleicht einen Tag, eine Woche. Gibt's viele Dinge, die passieren können. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, die Brennstoffzelle in ihrer ganzen Entwicklung sieht, also es hat ja viele, viele Jahre, Jahrzehnte gedauert, und wo wir heute stehen und der Need, der Bedarf dafür, Stichwort Klima, Mobilität, Wärme und CO2-Capture, also Emissionen quasi in Energie zu verwandeln, ist ja auch ein Thema in der Brennstoffzelle. Dann kann man da nichts falsch machen. Man muss über den Tellerrand gucken. Und ich kann mir vorstellen, dass China jetzt als erstes wieder richtig Gas gibt und vielleicht sogar die Weltwirtschaft positiv beeinflusst. In Amerika ist es jetzt alles am Schluss, weil man das verschlafen hat. Also die Regierung Trump hat ja das Ganze ins Lächerliche gezogen lange Zeit und jetzt auf einmal laufen sie hinterher. Das wird sicherlich noch weitere negative Folgen haben, aber die Welt geht weiter. Also ich würde mal sagen, in 3 bis 6 Monaten sieht die Welt ganz anders aus, im positiven Sinne, was jetzt die Börsen angeht. Es wird auch viele Schnäppchen geben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass manche Übernahme erfolgt, weil Firmen einfach von der Bewertung her so tief auf einmal sind, dass mancher strategische Investor sagt, also ich habe noch Geld in der Bank, also da kaufe ich zu, weil billiger geht's nicht. Weil viele Firmen ja doch fundiert sind und in Märkten sind, wo sie große Marktanteile besitzen. Also es geht weiter und da muss man einfach durch. Man muss nur eben Zeit haben und darf sich nicht von den täglichen News kirre machen lassen. Also in der Ruhe liegt die Kraft, wie man das so schön sagt.
Also du siehst jetzt trotz Rezession nicht die Gefahr, dass man jetzt besser nicht in Aktien investiert, sondern sagst eher pro Aktie und trotz aller externen Gefahren, die da gerade auf uns zuschlittern,
Klar. Eine Rezession, klar, wenn es jetzt runtergeht und es wird natürlich viele Konkurse geben, wenn jetzt, sagen wir, diese ganzen Totalschließungen von Restaurants, von ganzen öffentlichen Leben, dann hat das natürlich Folgen. Da werden sicherlich, also das will ich auch nicht runterspielen, aber die Brennstoffzelle ist, sagen wir mal, ein Medium und der Wasserstoff, der weltweit nun endlich die Position bekommen, die er eigentlich schon lange hätte haben müssen. Und das ist die Energiefrage und Energie brauchen wir alle. Und es ist sogar so, dass jetzt die Leute zu Hause sind und online arbeiten, Homeoffice etc. als Stichwort. Und auf einmal ist die Energienachfrage für Telekonferenzen und diese Dinge dramatisch gestiegen. Das heißt also, auch da, wenn man das jetzt nur mal als Beispiel bringt mit einem Krisenumstand, ist Energie die Basis für alles. Internet, Kryptowährung, alles. Und wenn ich saubere Energie hocheffizient gewinnen kann, und dann noch sie grün ist, mehr geht auch nicht. Mhm. Habe übrigens dann auch noch zwei oder einen Wert noch aus dem Brennstoffzellenbereich, den ich noch gerne erwähnen möchte. Und noch ein bisschen was zu Tesla sagen, wenn das möglich ist.
Ja, also ich wollte noch eine Frage stellen. Würdest du so weit gehen, dass jetzt vielleicht sogar Corona einen positiven Einfluss auf grüne Aktien, wie jetzt beispielsweise im Wasserstoffbereich, hat? Also kannst du das irgendwie nachvollziehen? Gibt es da jetzt irgendwelche Entwicklungen, wo du sagen würdest, die Corona-Krise spielt eigentlich diesen Aktien
insofern ja, weil das ja alles psychologisch ist. Und Corona hat jetzt gezeigt, dass eine Pandemie eben jeden betrifft oder jedes Land und nicht einfach, Stichwort auch wieder Trump, America first, dass man sagt, uns interessiert nicht, was bei anderen passiert, uns geht das nichts an, wir sind uns selbst genug. Ja, das ist ja quasi die Aussage, die damit verbunden ist. Das könnte jetzt sogar dazu führen, dass die Welt sogar zusammenwächst, dass die Globalisierung, die ich positiv finde, die es immer gegeben hat, die jetzt vielleicht in diesem Fall negativ ist wegen dieser Krankheit oder diesem Virus, aber gleichzeitig natürlich vielleicht zusammenwachsen lässt. Und die Energiefrage, saubere Energie, ist ja keine Frage eines Landes, sondern ist eine Weltfrage. Von daher kann man das sogar mit einem bestimmten Link mit der ganzen Corona-Krise in Verbindung bringen. Klar, natürlich.
Also wenn die Corona-Krise jetzt natürlich nicht so groß wird, dass es vielleicht alles sogar in Richtung Inflation geht und wirklich die komplette Wirtschaft in Deutschland, Europa und der Welt zusammenbricht, dann könnte man natürlich sagen, okay, man investiert jetzt wirklich, sagen wir mal, risikoaffin in diesen Zeiten in Aktien. Wenn es allerdings alles nach hinten losgeht, dann investiere ich jetzt in Aktien und mein Geld ist weg. Ne? Das kann man jetzt ja auch nicht außen vor lassen.
Ja, aber weg ist mir das schon ein bisschen zu extrem. Also Unternehmen und Unternehmen werden bewertet über die Bewertung ihrer Aktien. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Siemens auf Null fällt oder, ich meine, möglich ist alles, aber
vor zwei Wochen
konnte ich mir
vorstellen, dass die Lufthansa 50% Einbußen hat und nur noch jeder zweite Flieger fliegt. Also
ja, klar. Nein, auch die Autoindustrie steht ja alles still. Ja, das hat natürlich Auswirkungen. Das heißt, dieses Jahr wird katastrophal werden. Das sind auch, das kann man auch dann Rezession nennen, was daraus folgt. Aber die Frage eben, wie lange es dauert und welche Möglichkeiten dem gegenzusteuern da sind. Also finanzielle sicherlich nicht, aber politische, denke ich, gibt es eine Menge. Also steuerliche Anreize, Abschreibungsfristen verkürzen, Forschungszuschüsse jetzt gerade für unseren deutschen Mittelstand. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Also wir haben ein Krisenszenario, bloß man muss über den Tellerrand schauen, das Leben geht weiter. Also jetzt in eine Doom-Phase reinzukommen, also alles negativ zu sehen, weigere ich mich. Auch klar, wo alles negativ ist, aber das Leben geht weiter.
Okay, dann hattest du ja noch ein paar Aktien, auf die du ganz gerne eingehen möchtest.
Ja, und zwar auch im Brennstoffzellenbereich. Ich hatte damals im Oktober Bloom Energy genannt bei $2.50. Die gingen dann bis auf 15 hoch. Die sind jetzt eingebrochen auf unter $4. Aber das Interessante ist, diese Firma, die bauen ja Brennstoffzellenkraftwerke, die netzunabhängig sind. Also gerade in Krisenzeiten, Stichwort Waldbrände oder große Schneekatastrophen, ist natürlich gut, wenn man ein eigenes Kraftwerk hat und unabhängig ist. Und die Firma hat gerade gemeldet einen Auftragsplus von 43% im vierten Quartal des letzten Jahres, haben allerdings Umsatzzahlen gebracht, die nicht den Erwartungen entsprachen. Also die haben jetzt im letzten Quartal um die $215 Millionen umgesetzt. Erwartet waren 260 Millionen und sie haben Verlust gemacht für 67 Millionen. Allerdings mehrheitlich sind das sogenannte Stock Compensation Rights, also beziehungsweise Optionsrechte, die steuerlich Berücksichtigung fanden. Diese Firma hat insgesamt mit Serviceverträgen, mit einem Backlog aus Hardware etc. über 4 Milliarden in den Büchern stehen. hat neue Energieserver entwickelt, die in den Markt kommen in den nächsten Wochen und Monaten mit 50% mehr Leistung. Die Aktie jetzt bei $4 ist sehr stark gedrückt. Da gibt es auch Interessen. 18 Millionen Aktien waren Leerverkauf. Ich kann mir vorstellen, dass die bald eingedeckt werden. Und jetzt kommt es, dass der Vorstandschef vorgestern in einer Telefonkonferenz nochmal aufgezeigt hat, wie das Geschäftsmodell des Unternehmens lautet. Und das ist kurz zusammengefasst so zu sehen, dass man erstmal ein Projekt hat, also das kann ein Grundstück sein, eine Planung, die dann stattfindet. Das dauert 3 Monate, inklusive Genehmigungsverfahren. Und dann dauert es 9 bis 12 Monate, bis ein Auftrag realisiert wird. Und er hat das deswegen erwähnt, weil er sagt, das erste Quartal dieses Jahres, was ja nun übernächste Woche vorbei ist, das wird noch einen Rückgang sehen, also 140, 160 Millionen Dollar mit einem Verlust. Das zweite Quartal per Ende Juni soll dann Break-Even sein und wieder mit gutem Wachstum. Und das dritte und vierte Quartal soll dann sogar also im Plus abschließen. Und das zweite Quartal wäre das zweite Halbjahr wäre ein solides zweites Halbjahr und das Gesamtjahr würde durch das letzte Halbjahr eben auch als solides Jahr 2020 gelten. Was ich damit sagen will ist, dadurch, dass man weiß, wie Aufträge laufen und die Aufträge, die in den Büchern jetzt schon sind, unabhängig von denen, die dazukommen, dass das schon diese Aussage zulässt. Das heißt, wenn man das jetzt so interpretiert, heißt das eigentlich für mich, buy on bad news, jetzt kaufen aufgrund der schlechten Zahlen, weil man weiß, da kommen bessere. Und spannend insofern, dass JP Morgan, der Analyst, der da für diesen Bereich zuständig ist, der hat gestern seinen Zielkurs von 16 auf 14 reduziert. Um 14, muss ich gestehen, wäre ein Idealkurs, das wäre das Dreifache des jetzigen Kurses. Aber das zeigt schon mal, wie man das Unternehmen einstuft. Also Blum.be, ca. 3,90 Dollar heute vorbörslich, das ist für mich also ein ganz klarer Kauf. Es ist spekulativer als Ballard sicherlich, aber wenn man in diesem Bereich investieren will, ist das hochinteressant. Kann natürlich auch bei einem Crash ein Dollar fallen, aber ich glaube, das war es dann aber auch.
Wobei auch das ja alles prognostizierte Zahlen sind, die jetzt unabhängig von der Krise sind, ne?
Ja klar, weil die haben die Aufträge schon in den Büchern. Ja. Da kommen noch neue dazu. Also das ist schon mal eine Aussage. Fairerweise muss man aber auch sagen, wenn ein schlechtes Marktumfeld, ein Börsenumfeld sehr schlecht ist, psychologisch belastet ist, dann nützen auch gute News nichts, die sieht man gar nicht. Also genauso in guten Zeiten werden teilweise halbwegs gute News führen schon zu dramatischen Kursanstiegen, obwohl man sagt, wie kann das sein? Das haben wir bei Tesla gesehen.
Dann gibt es ja noch andere spannende Wasserstoffaktien wie Nelasa, hattest du, glaube ich, schon erwähnt, Plug Power.
Ja, Plug ist runter von, ich hatte damals gesagt, rausgehen so ab 5, dann ging sie auf 6, jetzt ist sie bei 3 oder unter 3. Die kann man unter Trading-Aspekten kaufen. Bei Plug ist ja auch ein Partner von Ballard, also mit den Stacks für Gabelstapler, die produzieren zwar eigene, kaufen aber auch bei Ballard zu. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil sie machen sogenannte Vendor-Financing-Geschichten. Das heißt also, sie haben Kunden wie Walmart und Amazon und müssen quasi selbst Geld mitbringen, was restricted ist, quasi eine Sicherheitsrücklage darstellt zu den Aufträgen, die sie bekommen. Da bin ich ein bisschen, das kann ich nicht bewerten richtig und deswegen bin ich da ein bisschen kritisch. Was ganz spannend ist, ist Fuel Cell Energy. Die bauen Brennstoffzellenkraftwerke. Da haben jetzt sehr gute Zahlen geliefert, sehr gut im Hinblick auf die Erwartung. Also jetzt haben sie 16,8 Millionen umgesetzt im letzten Quartal per 31. Januar. Verluste dramatisch reduziert, 130 Millionen neue Aufträge, 1,3 Milliarden Auftragsbestand. Die Aktie ist 30% gestiegen in den letzten Tagen, allerdings von sehr tiefem Niveau aus. Die werden sich jetzt langsam peu à peu pro Quartal gut entwickeln, meines Erachtens. Partner ist ja E.ON in Europa und ich glaube auch, dass E.ON zusammen mit denen aufgrund des Klimapakts der EU auch mit Fuelcell da dieses eine oder andere Projekt dann machen wird. Ein ganz anderer Wert, das ist so mein Anti-Brennstoffzellen-Investment, ist Tesla. Die Aktie ist, wie erwartet, allerdings durch den Coronavirus und den Crash natürlich erst recht unter Druck geraten. Sie war ja knapp $1,000 intraday, ist jetzt bei heute vorbörslich 10% runter, bei $390. Die war allerdings im Januar bei 350, also ist immer noch höher als vor dem Crash. Da bin ich immer kritischer und gerade gab es auch die Meldung, dass die Fabrik in Fremont, dass sie nicht systemrelevant ist. Also wir haben ja gesehen, dass viele Autokonzerne ihre Produktion runterfahren oder sogar ganz stoppen. Und das kann natürlich auch Tesla passieren. Und da sind die Verkaufszahlen, wenn man jetzt Norwegen, Holland und ein paar andere Länder nimmt, die sind eingebrochen. Also Tesla ist da nicht mehr so, stell ich mir da, wie man dachte. Die Konkurrenz wird immer größer. Und auch, ob es jetzt was China angeht, wo die Bänder auch stillstanden. Also das erste Quartal, das wird nicht rosig sein. Und die Zahlen kommen Ende April. Also dieser Rückgang der Aktie ist für mich noch lange nicht vorbei. auch wenn ich fairerweise sagen muss, ich habe Verkaufsoptionsscheine in meinem Wikifolio, BZ Vision, drin, die haben sich vermehrfacht, so als Absicherung hat sich das bewährt. Die habe ich jetzt rausgegeben, weil es reicht und weil ich gerne eben Blumen und Ballard und auch Fuel Cell nachgekauft habe. Übrigens auch als Trading-Position Plug Power, weil ich sage mir, die kann auch schnell von 2,75, 3 Dollar auf 4, 4,5 gehen und das sind ja auch dann eben sofort 30%, 40%, 50%. Aber Plug ist für mich nicht der Wert, sondern ganz klar Ballard, Blumen und danach Fuel Cell. Und da ist man gut aufgestellt, weil da alles auch mit verbunden ist. Denn ASA ist ja mehr Tankstellenbau, Elektrolyse, was auch sehr wichtig ist. Elektrolyse ist sogar ein Kernelement der ganzen Wasserstoffthematik. Wie man eben in großen Mengen günstig Wasserstoff produziert, nach Möglichkeit grün. Das ist nicht schlecht. Eine Powercell bei 15 Dollar ist vielleicht wieder interessant. ITM ist völlig überteuert. Also ich vergleiche ja Kennzahlen. Und warum soll man in andere Werte investieren, wenn eine Ballard, eine Blume und eine Fuelcell alles das abdecken? Und eben meines Erachtens auch die größeren Potenziale haben. Ne? Also mehr als 2, 3, 4 Werte wird man eh nicht kaufen, wenn man jetzt, ich denke mal, ein Depot sich da aufbaut.
Also das wären so deine 3, 4 Favoriten, die du
da
jetzt
hast. Da hat sich nichts geändert. Wobei es ist immer noch so, wir sind ja bei Ballard, im Oktober haben wir gesprochen, da war sie 3. Dann, wie gesagt, 14, jetzt bei 8. Also wir liegen trotz des Crash eigentlich immer noch im grünen Bereich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Aktien noch stark fallen. Natürlich in einem Horror-Szenario, also wo nochmal richtig ein Sell-Off passiert. Übrigens interessanterweise auch spannend, ein Sell-Off, vielleicht haben wir den schon gesehen jetzt mit diesem Rückgang an der Wall Street zum Beispiel oder auch in Deutschland. Aber ein Sell-Off ist dann nochmal ein gewisser Endpunkt einer Abwärtsbewegung. Das heißt, dann geht es nochmal richtig runter. Und dann denkt alle Welt, das ist jetzt vorbei und auf einmal kommt dann da die Gegenbewegung. Und was auch ganz wichtig ist, Börsen antizipieren die Zukunft. Das heißt, es kann sein, dass in den nächsten 1, 2, 3 Monaten, je nachdem, was für News aus China kommen oder auch jetzt vielleicht aus europäischen Ländern, vielleicht sogar aus Italien oder so, dass auf einmal die Erkrankungszahlen runtergehen oder sogar vielleicht dramatisch fallen und auf einmal die Börsen steigen, obwohl die Negativnachrichten weiterhin die Oberhand haben. Also was ich damit sagen will ist, dass die Börse die Zukunft antizipiert. Man kauft ja keine Aktie, wenn Fakten auf dem Tisch liegen, sondern wenn man etwas erwartet. Und ja, man sagt klar. Ja auch, buy on rumors, sell on facts. Ne? Also Erwartungen kaufen, aber verkaufen, wenn alles auf dem Tisch liegt. Und von da aus muss ich gestehen, wenn man sich jetzt für sagen wir, einen Zeitraum von 1, 2, 3 Jahren zum Brennstoffzellendepot hinlegt, also und dieser Megatrend beginnt und richtig läuft, dann führt da nichts dran vorbei. Es gibt übrigens ja auch nicht viele Firmen, die man so ganz klar definieren kann für diese Branche. Das ist ja, muss man ja auch sehen. Was schade ist, wir haben eine Wasserstoffstrategie in Deutschland. Bei Altmaier hat die betont, jetzt kommen auf einmal alle aus ihren Löchern, hätte ich fast gesagt, aber die ist immer noch nicht auf den Weg gebracht. Also man muss das EEG eigentlich beenden, wie der Dr. Theisen von E.ON es gesagt hat. Und muss dann über die CO2-Zertifikate die Finanzierung auf die Beine stellen. Also wir brauchen dringend eine Änderung, beziehungsweise in diesem Fall sogar eine totale Stornierung des EEGs und einen Neuaufsatz, der dann eben Wasserstoff ganz nach vorne pusht. Also nicht so dieses Klein-Klein, sondern muss man wirklich mal 5 oder 10 Milliarden in die Hand nehmen, um dieses Energiethema positiv zu bewerten. Also einmal deutschlandweit, aber auch europäisch natürlich.
Ja, wahrscheinlich alles Themen, die jetzt erstmal brach liegen, ne, weil jetzt sich erstmal auf das Wichtigste fokussiert wird.
Ja, das kann sein. Oder brach liegen nicht, aber wo es eben wieder Monate dauert, die wieder leider ins Land gehen und wo man schon viel hätte machen können.
Ja, aber auch wenn die jetzt die Parlamente runterfahren, ne, auch das ist ja schon, steht ja schon zur Debatte, dass gar nicht mehr alle Abgeordneten in die Parlamente kommen, dann fragt man sich, was da noch entschieden wird.
Wobei natürlich, ich habe jetzt so viele Virologen gehört, es gibt ja solche und solche, also wo man auch sagt, dass diese jetzige Corona-Sache, da gehe ich jetzt gerade auf Glatteis, wenn ich das jetzt hier in dem Podcast so sage, aber die ganzen Entwicklungen sind nicht anders wie in einer starken Grippephase. Also nur eben die Zahlen werden jetzt ganz anders in die Medien gebracht, also über die Todesfälle und Ähnliches und dass da auch vielleicht in einer gewissen Weise übertrieben wird. Also dass ältere Menschen natürlich in Schutz sein müssen, dass eben keine Kontakte mit Jüngeren oder mit Kindern und so weiter. Aber dass man das Ganze namentlich, das Wirtschaftssystem mit all den Folgen, ob das in einem Verhältnis steht, da streiten sich ja die Fachleute. Also ich bin ja auch nur am Rande, wenn man das überall sieht in den Medien und in den Talkshows und so weiter. Aber auch die Frage, ob das, dann nicht manchmal auch ein bisschen zu viel Panik geschürt wird. Also Aktionismus, Alarmismus etc. Also ich weiß, muss man sehr vorsichtig formulieren, aber die Frage sei auch bitte erlaubt.
Ja, klar. Oder siehst du denn jetzt noch wirklich jetzt so in diesen Tagen vielleicht Branchen und Aktien, die durch die Corona-Krise im Prinzip befeuert werden? Also ich denke da so an die Pharmaindustrie, die jetzt da eben die Präparate entwickeln oder vielleicht sogar auch große Krankenhäuser, Ketten, Krankenhausketten, in die man jetzt investieren könnte?
Ja, das klingt jetzt aber sehr makaber. Aber Krise als produktiver Zustand, ja, es gibt auch immer Krisengewinner. Das hat es immer gegeben, auch in Kriegszeiten. Unternehmen, die Waffen produzieren, haben natürlich sich gefreut, wenn Krieg war. Ja, genannt werden natürlich Firmen wie Dräger, die also gar nicht mehr wissen, wie sie die ganzen Atmungsgeräte in den Mengen produzieren wollen. Ja. Also die profitieren ja auch massiv davon. Aber ich würde da jetzt auf keine Unternehmen setzen, die ich jetzt als Riesengewinner da ausmache, sondern eher die andere Richtung, was ist wichtig für die Zukunft, und das ist eben saubere Energie, und da ist es immer wieder die Brennstoffzelle.
Also für alle Spekulanten wären ja jetzt gerade eben solche Werte schon interessant, oder? Die ja wirklich eben ein Tageshoch haben durch eben durch eine doppelte Produktion, die es eigentlich so sonst nicht gegeben hätte.
Klar, gibt's immer. Muss ich gestehen, habe ich zu wenig Erfahrung, kann ich nicht mit denen, nein. Sorry.
Okay.
Okay. Aber dann, es wird viele Übernahmen geben und auch Dinge, die einem, wo man überrascht ist. Also ich hörte zum Beispiel, keine verifizierte Quelle, aber dass man aus dem Hause VW, dass man also mit der Brennstoffzelle bald wohl gar nichts mehr zu tun haben will. Man forscht da zwar, und auch Audi ist da ja auch aktiv. Ich glaube, MAN im Bereich LKWs auch. Aber da gibt es jetzt zu hören, dass halt dies also von der Brennstoffzelle überhaupt nicht zählt und sogar hier VW also abkopselt. Sollte das der Fall sein, und ich weiß aus China, also durch verschiedene Kontakte, auch durch Herrn McEwen, dass gerade die Brennstoffzelle dort massivst gefördert werden wird in all ihren Facetten zu Lasten der Batterie, dann muss auch ein Unternehmen wie VW auf einmal, weil sie ein Drittel ihres Umsatzes dort machen, nachziehen. Und das ist unternehmerischer Sicht, wenn ein Manager sowas so einseitig macht. Man muss ja oftmals das eine tun, ohne das andere zu lassen. Das machen ja eigentlich viele Firmen, dass sie auch in Forschungsaktivitäten verwickelt sind, die jetzt vielleicht im Widerspruch zu ihrem Hauptgeschäft stehen, aber die sagen, da müssen wir auch mit dabei sein, weil das könnte ein neuer Markt sein. Also wir können das nicht einfach so beenden und dann irgendwann mal schauen und hinterherlaufen. Also solche Entscheidungen, wenn es dann so stimmen sollte, ich kann es nicht beweisen, aber dann wäre das schon für mich ein Negativgrund, also zu sagen, VW, ihr macht da gerade einen Riesenfehler, dass ihr so einseitig auf die Batterie setzt. Mhm. Also wenn man das so sagen darf.
Ja, klar. Vielleicht zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick von dir auf die nächsten Tage. Ich denke mal, wir werden den Podcast dann wieder in der nächsten Woche aufzeichnen. Hast du so ein Grundgefühl, wie werden sich die nächsten Tage an der Börse weiterentwickeln?
Also ich glaube, wir werden jetzt eine Art Bodenbildung sehen. Das heißt, da gibt es immer mal durchaus heutzutage mit Crash-Szenarien auch mal 5% hoch, 5% runter. Aber ich glaube, das pendelt sich jetzt ein, weil die Aktie einfach das Medium ist, wo langfristig investiert werden kann. Also Staatsanleihen fallen da eigentlich völlig weg. Und die großen Kapitalsammelstellen werden da was machen. Ich denke sogar, dass vielleicht sogar ein Mann wie Warren Buffett, der soll ja bummelige 200 Milliarden Dollar auf der Kante haben, der sich natürlich jetzt freut, dass er billig zukaufen kann. Hat natürlich auch hohe Buchverluste, ist ja ein Apple-Engagement und andere. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Mann jetzt auf Shopping-Tour geht. Und da wäre es natürlich der Hammer, wenn er als Beispiel in regenerativen Energien oder vielleicht jetzt in sogar in der Brennstoffzelle irgendwo investieren würde. Ne? Mhm. Also sowas wäre natürlich dann das würde zu einer Kursexplosion der Werte führen. Ne? Mhm. Aber der Mann wird sicherlich jetzt investieren, weil er langfristig denkt und auch diese Erfahrung natürlich hat, dass das es nicht nur in eine Richtung geht, was die Börsen angeht. Ne? Ja.
Okay, ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du immer noch positiv gestimmt bist in dieser Woche. Wollen wir mal abwarten, was in der nächsten Woche so ist, aber so wie ich dich wahrnehme, bist du auf jeden Fall insgesamt positiv gestimmt, was die Börse anbelangt und was auch deine Lieblingsaktien anbelangt. Und wir sind gespannt.
Man muss nur Zeit haben.
Ne? Man muss nur Zeit haben, genau, und abwarten und keine Angst bekommen.
Ja. Gleichzeitig gibt es ja auch viele News. Ich meine, wenn man jetzt eine Ballard nimmt, ich meine, im Schienenfahrzeugbereich bei Chinesen und Siemens, im LKW-Bereich, im Busbereich, da haben sie jetzt gerade einen Auftrag, 25 Busse Solaris. Das heißt, sie haben keinen Auftrag für die Busse bekommen, aber für die Stacks in den Bussen, weil Ballard liefert ja diese Stacks Busherstellern zu. Was andere, also ich denke an Daimler, wohl noch nicht so können in der Form. London überlegt 4.000 Elektrobusse anzuschaffen, allerdings eine Kombination von batteriebetriebenen Bussen und Wasserstoff. Wenn Ballard da einen Auftrag bekommt über einen Partner wie Brightbus, über 1000 Busse. Ich meine, das sind jetzt die Dinge, die jetzt alle kommen werden. Ne? Denn auch in dem Bereich, was ich vorhin mit dem Äußerung von Herrn McEwen sagte, da entsteht jetzt natürlich ein riesiger Markt. Wir reden jetzt nicht mehr über 2 Busse hier, 5 Busse da, sondern auf einmal, dass eine Großstadt sagt hier, 1000 Busse, 2000 Busse oder China 200.000 Brennstoffzellen oder wasserstoffbetriebene Busse in 2-3 Jahren haben könnte, parallel die Infrastruktur baut, die Tankstellen. Also man muss dieses Wachstum sehen und Ballard ist in allen diesen Märkten drin. Deswegen, in allen werden sie nicht sofort Erfolg haben. Nur abschließend vielleicht, Ballard hat einen Auftrag bekommen von einer deutschen Firma für, ich würde mal sagen, Backup-Power beziehungsweise Notstrom-Aggregate mit Brennstoffzelle für Telekommunikationstürme, Communication Tower, 500 Stück, da gibt es 1500 in Deutschland und 500 statten sie jetzt damit aus. Und Ballard war vor 5 Jahren im Gespräch mit China Tower. Und die haben 35.000 von diesen Masten in ganz China. Und das hat damals nicht geklappt, aber auch zeigt sich jetzt, dass auch Ballard auch in diesem Bereich drin ist, also den man gar nicht mehr richtig auf dem Schirm hatte. Mhm. Oder in 2-3 Jahren das Thema Drohnen, wo Ballard auch stark repräsentiert ist, was noch am Anfang steht, aber was ein wahnsinniger Markt ist, in welchen Bereichen Drohnen eingesetzt werden können. Und über Wasserstoff- und Brennstoffzelle, die Geräte leichter sind, länger in der Luft sind, kostengünstiger etc. Also das ist, ich will jetzt nicht euphorisch werden, aber das ist alles drin in dieser Firma.
Also, na gut, aber es bleibt ja letztendlich wirklich abzuwarten, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickeln. Wenn man eine Woche zurückguckt, dann muss man ja wirklich sagen, die Situation war noch eine ganz andere und es ist ja auch wirklich dann eben spannend zu sehen, wie sich auch eben diese ganzen Wasserstoffunternehmen entwickeln werden, wenn auch da die Aufträge wegbrechen, ja, und die Auftragsbücher eben nicht mehr so voll sind, wie sie es vielleicht noch momentan sind und Aufträge dann auch nicht realisiert werden können, dann bleibt ja auch da.
Sorry, da muss ich dir widersprechen. Diese Aufträge von öffentlichen Auftraggebern und diesen ganzen Dingen, also jetzt für Busse und so weiter, das sind Märkte, die sind sowieso da. Das heißt, eine Hochbahn in Hamburg muss so und so viele Busse jedes Jahr neu kaufen oder neu ausstatten. Und man kauft die Busse, die die Cost of Ownership am besten erfüllen. Mhm. Und von daher sind das Märkte, die sind auch von der Konjunktur also eigentlich völlig unabhängig. Also Ballard ist in vielen Märkten drin, Zukunftsmärkten, wo das einfach notwendig ist, also wo sie eben diesen Einbruch nicht sehen werden.
Wie also hoch ist da der Anteil von öffentlichen Kunden versus irgendwelchen
privaten Unternehmen? Ja, bei Bussen würde ich fast sagen 100%. Mhm. Ich meine, die haben ja schon ein paar tausend Busse da in China. Das sind ja alles Städte oder Stadtstaaten, Städte wie Shanghai und ähnliches. Also und von da aus, die müssen ja was machen. Die müssen ja ihren Verkehr, also Stichwort Klimawandel und Emissionen und so weiter, da muss man was tun. Und das geht nur, indem man die Fahrzeugflotte eben verändert, umbaut und eben in diese Richtung bewegt.
Mhm. Und nicht nur in Batteriebusse. Dass du das nochmal erwähnt hast, weil das ist natürlich eine spannende Info, ne, dass man wirklich an dem Unternehmen, an der Aktie doch festhalten kann. Hätte ich jetzt so von außen anders bewertet, aber das ist natürlich ein guter Fakt. Ne?
Und es kommt hinzu, immer ganz wichtig, ist ja eine Risikoabwägung oder Risikostreuung auch in einem Unternehmen. Mhm. Auch da wieder Ballard, sie haben, sagen wir mal, starke Partner im Rücken. Sie haben eine gute Bilanz, sie haben gutes Management, sie haben volle Auftragsbücher, sie haben diverse Märkte, in denen sie drin sind und sie sind geografisch auch in diversen Märkten. Das heißt also, dieses Unternehmen ist halt eben weltweit aufgestellt. Wenn ein Markt mal nicht läuft, dann läuft der andere. Mhm. Also das macht es ja so spannend. Und sie können China in dem Fall positiv nutzen für die Produktion zu kostengünstigen Kursen von diesen Stacks, was kein anderer in der Form kann. Und da haben sie eine eigene Fabrik, die eben jetzt bald online geht und vielleicht sogar gerade dann zu produzieren beginnt, wenn Corona in China beseitigt ist. Mhm. Also das ist dann ja auch ein Positivum, was sogar dann auf Ballard überspringen kann. Also damit wäre Ballard sogar ein Krisengewinnler, wenn man das jetzt so mit diesem Virus in Verbindung bringen will. Mhm. Also falsch machen kann man da nichts. Aber man muss wieder über den Tellerrand schauen und das Leben geht weiter.
Aber dafür bist du ja da.
Hab alles fresh erlebt und von da aus man geht immer weiter.
Perfekt. Super. Ich danke dir erstmal für deine Zeit. Wir sind gespannt, was die nächsten Tage bringen und freuen uns auf den nächsten Podcast mit dir in der nächsten Woche.
Gleichfalls.
Danke.
Bis dann.
Schönen Tag. Tschüss.
So, das war's auch schon wieder mit dem Live-Werde-Podcast und Sven Jösting zum Thema nachhaltige Geldanlage, grüne Aktien. Sven wird wie versprochen in der nächsten Woche wiederkommen und über die Situation an den Börsen berichten und auch natürlich wieder auf die Thematik grüne Geldanlage, grüne Aktien eingehen. Bis dahin möchte ich noch auf zwei Themen eingehen, die wir jetzt gerade hier bei Live-Werde vorbereiten. Zum einen ist es ein nachhaltiger Studienführer. Den erstellen gerade meine Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund sozusagen. Ist natürlich relativ schwer, jetzt in dieser ganzen Corona-Krise jetzt auch noch neue Themen zu lancieren. Aber nichtsdestotrotz gelingt uns das ganz gut. Das heißt also, wir stehen mit vielen Universitäten, Hochschulen in Kontakt und versuchen für die Jobsuchenden, die aus dem Abitur kommen und sich eben auf die Suche begeben nach einem richtigen Studium, einen sogenannten nachhaltigen Studienführer. Und da wollen wir eigentlich alle Hochschulen abdecken, die eben solche Studienfächer anbieten. Das zweite, worauf ich eingehen möchte, ist ein Angebot, was wir noch bis zum 29. März zur Buchung anbieten. Und zwar ist es ein Coaching-Webinar zum Thema nachhaltige Karriere. Und unsere Freundin und Bekannte und Freundin vom Live-Werde-Podcast, Marie-Lucie Linde, wird dieses Webinar halten und als Expertin aus dem Bereich eben über die Thematik nachhaltige Karriere informieren. Und wer Lust hat, kann sich dazu noch anmelden, sogar zu einem Corona-Rabatt für nur 199 Euro anstelle von 400 Euro. Kurzer Disclaimer noch, natürlich sind die Tipps, die Sven und ich hier zum Thema nachhaltige Geldanlage gegeben haben, nur zu Informationszwecken und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Terminkontrakten, Wertpapieren oder sonstigen.